Leben, so Heimat, Zuhause, und so haben wir die Predigt oder das Thema dieses Gottesdienstes überschrieben mit Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Viele von euch, die, sag ich mal, so in christlichen Kreisen unterwegs sind, werden diesen Satz sicherlich schon mal gehört haben. Er stammt aus den USA von Bill Hybels, dem Pastor einer großen Gemeinde, der Willow Creek Gemeinde in Chicago. Und als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, da war so viel Wahrheit für mich drin. Da hat sich so viel in mir bewegt, weil ich dachte, ja, das stimmt. Natürlich müsste man jetzt theologisch argumentieren, dass das nicht stimmt, denn Jesus ist die Hoffnung der Welt und nicht die Ortsgemeinde. Aber ich finde, in diesem Satz steckt ja durchaus auch was drin. Nämlich, wenn ich in meiner Ortsgemeinde bin, dann empfinde ich das so. Ich empfinde, dass hier Hoffnung ist. Und auch Hoffnung für andere. Das ist das, was wir uns ja auch mit dem neuen Campus in Brüch wünschen. Und der Untertitel, der passt dann schon ein bisschen zum Kühlschrank oder zu Hause schmeckt es am besten. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall so. Genau, ich brauche eigentlich nur einen Kühlschrank zu Hause, wobei in meinem Kühlschrank aktuell, ich fliege morgen in Urlaub, nicht so ganz viel drin ist, aber hier in diesem Kühlschrank ist jede Menge drin. Und meine Predigt heute hat im Wesentlichen zwei Perspektiven. Nämlich einmal, wie kann ich ganz persönlich, ich Anna und vielleicht du auch, wenn du dich darauf heute Morgen, heute Nachmittag, ich kann es noch nicht, einlässt, wie kann ich ganz persönlich von dieser Hoffnung und vielleicht auch von Gemeinde profitieren? Wie kann ich teilhaben an dieser Hoffnung für mich? Und die zweite Perspektive ist, wie können wir als Credo-Kirche, und damit meine ich Broich und Sahn, also die CGS und die CGB, gemeinsam als Credo-Kirche, wie können wir diese Hoffnung für andere Menschen sein, als Gemeinde hier vor Ort? Gemeinde, das ist für mich ein bisschen wie zu Hause. Da komme ich an, da begrüßen mich Menschen, sind freundlich zu mir. Ich erinnere mich letztes Jahr an eine sehr überschwängliche Begrüßung nach einem Ranger-Camp. Da spielten vier Kinder da draußen, Geschwister, die Erstfeldkinder und Carlo, der Kleinste, 3 Jahre alt, saß in dieser Schaukel und die drei großen Schwestern, Mädels, rannten dann los. Anna, hallo, wie auch immer. Und Carlo, das arme Ding, saß nun weiterhin fest in dieser Schaukel, zappelte furchtbar rum, weil er mich auch so gerne begrüßen wollte. Das ist doch nach Hause kommen, wenn Menschen sich freuen, dass man da ist. Wie wunderbar. Ich erlebe hier Wertschätzung, ich erlebe hier Freundschaft, eine Freundschaft in einer Tiefe, die ich vorher nicht so gekannt habe. Ich erlebe Geborgenheit, ich darf auch mal was falsch machen, es darf auch mal irgendwie schief gehen und das ist trotzdem in Ordnung. Ich erlebe Liebe, Annahme und Heilung. Das sind nicht nur Wörter, die da vorne auf der Wand stehen, sondern das erlebe ich hier in dieser Gemeinde, in der CGS. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich immer erstmal zum Kühlschrank. Ich komme dann so, ne, nach Hause und dann denke ich, boah, jetzt was essen. Und das Coole ist, meistens ist da was drin. An einem warmen Tag wie heute ein Traum. Großartig. Bei mir zu Hause sieht das nicht so aus, aber wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, da sind die besten Sachen drin, weil ich musste sie nicht kaufen, ich musste dafür nicht arbeiten, musste nicht einkaufen fahren, musste mir nicht überlegen, was ich kaufe. Und es ist immer so ein bisschen Überraschung, dass genau das drin ist, wo ich jetzt denke, habe ich jetzt selber nicht dran gedacht, aber jetzt, wo ich sehe, super Idee. Nicht großartig. Und ein bisschen empfinde ich das so in der CGS hier auch. Im Kühlschrank ist meistens was. Gott war schon mal einkaufen. Also in diesem Fall, das hat nicht Gott gekauft, das waren Brandon und Kai. Vielen Dank dafür. Aber wenn ich so geistlich sage, ich bin selten satt hier weg, hungrig hier weggegangen, immer satt. Ich habe immer das bekommen, was ich eigentlich brauchte in dem Moment, weil Gott irgendwie vorgesorgt hatte. Vielleicht bin ich mit mehr Appetit weggegangen, wo ich dachte, boah, das war so cool, da will ich noch mehr von. Aber dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es hat nicht gereicht, es war nicht genug oder so, das Gefühl hatte ich hier selten. Und wenn, dann war es meistens, weil ich zu abgelenkt war oder zu faul war oder zu erwartungslos war oder vielleicht zu stolz war um diesen Kühlschrank aufzumachen. Denn Gott war einkaufen. Ich muss nur angucken. Und doch kenne ich Momente, in denen ich Hunger nach etwas habe. Dann bin ich müde, dann bin ich abgeschafft, dann haben gefühlt zu viele Menschen etwas von mir gefordert oder gewollt. Vielleicht haben sie das gar nicht real, aber es kam bei mir so an. Und dann denke ich, jetzt bin ich dran. Jetzt brauche ich was. Schnell. Und das Gefühl an sich ist ja auch richtig, denn so wie Hunger uns signalisiert, dass unser Körper etwas braucht, dass wir irgendwie Nährstoffe brauchen, dass wir Vitamine brauchen und was weiß ich nicht noch alles, genauso sind diese Situationen dann richtig, die mir sagen, Anna, dir fehlt da was, du hast da einen Mangel. Und das Problem daran ist nur, dass ich diesen Hunger dann irgendwie wahllos stille, dass ich dann nehme, was mir quasi so vor die Flinte kommt. Und dann packt mich die Gier oder die Lust oder die Wut oder die Verzweiflung oder der Schmerz. Und dann hole ich mir, was ich denn denke, was mir zusteht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber leider wähle ich nicht immer weise in solchen Situationen und manchmal auch sehr schlecht. Und dann denke ich, weil ich jetzt gestresst bin, darf ich auch andere Menschen stressen. Und darf gemein zu ihnen sein und schroff und abweisend. Und das hätten sie ja schließlich sehen können. Ich habe ja hier so ein Display auf der Stirn, wenn es mir schlecht geht, dann sieht man mir das ja auch an. Und dann hätten sie ja auch Rücksicht nehmen können. Und das Schlimme ist, dieses schroffe, abweisende, für mich Sorgen an der Stelle, das hilft ja. Die Menschen meiden mich dann, lassen mich in Ruhe. Und ich kriege eigentlich bestätigt, ja, so funktioniert das ja. So kannst du dich schützen. Und im Nachhinein denke ich dann über die Situation nach und denke, das habe ich gar nicht gewollt. Ich wollte gar nicht gemein sein, ich wollte gar nicht abweisend sein. Ich wollte mir ja ein bisschen Raum geben, okay, aber ich wollte niemanden verletzen damit in der Situation. Aber ich habe halt Hunger gehabt und brauchte was in dem Moment. Und manchmal, wenn es etwas Wichtiges zu erledigen gibt oder naja, wichtig, also so Papierkram, ich hasse so Büroarbeiten, also irgendwie Rechnung zur Krankenkasse schicken oder Steuern machen, sind so ganz schlimme Dinge für mich. Also es ist nicht wirklich schwer, aber stressen mich total, wenn ich das machen muss. Und dann bin ich überhaupt nicht motiviert, das zu machen. Und dann kann ich Stunden vor meinem Fernseher verbringen. Es geht nicht darum, mal irgendwie eine Serie zu gucken oder einen Film, nett abends mit Freunden oder auch allein oder wie auch immer, sondern ich versacke dann wirklich stundenlang vor dieser Flimmerkiste und es funktioniert. Weil in den Stunden, die ich da sitze, denke ich nicht daran, dass ich ja noch Steuern machen muss. Und da will auch keiner was von mir, sondern da bin ich in dem Geschehen des Fernsehers, da werden Probleme gelöst, meistens geht das ja dann auch irgendwie gut aus und denke ich, ach, so schwierig ist das Leben gar nicht. Das Problem ist nur, naja, irgendwann bin ich dann auch mal fertig mit meinem Seriengegucke und es raubt so viel Zeit und es raubt so viel Energie. Und eigentlich brauche ich die doch für andere Dinge. Und ich bin ja nicht motivierter, nachdem ich 5 Stunden Serien geguckt habe, meine Steuern zu machen. Das mache ich dann erst recht nicht mehr. Ein weiteres Beispiel aus meinem Leben, in dem ich nicht sehr weise gewählt habe, um für mich zu sorgen, ist, es gab mal eine Zeit, das ist schon etwas her, da habe ich mich selbst verletzt. Weil mein emotionaler Schmerz so groß war, dass ich nicht anders wusste, damit umzugehen. Weil ich keine Worte hatte und auch das irgendwie nicht beschreiben konnte und irgendwie ausdrücken musste, wie es mir denn geht. Und es hat auch funktioniert für diesen Moment, aber gesund ist das nicht und gut ist das nicht, nicht für mich, nicht für mein Umfeld. Und ich denke, wir kennen alle solche Momente, in denen wir nach Lösungen suchen oder Lösungen finden auch tatsächlich, die oberflächlich vielleicht helfen in diesem Moment. Und jeder entwickelt da ja auch so ein bisschen seine eigenen Mechanismen und Ideen. Aber auf lange Sicht schaden sie uns und anderen. Sie schaden einfach unserem Leben, unseren Mitmenschen, unserer Gemeinde, unserer Familie. Und Warum machen wir das? Weil wir ein Bedürfnis haben an der Stelle, weil wir Hunger haben und wir müssen dieses Bedürfnis stillen und sollten es auch. Die Frage ist, wie gehen wir damit besser um, sinnvoller um? Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die Jesus erzählt hat, in der es auch um Hunger geht. Ihr kennt sie sicherlich, es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich erzähle sie ganz kurz. Es ist ein Mann, der hat zwei Söhne, das ist der eine Sohn, der jüngere Sohn, das ist der Vater. Und der jüngere Sohn sagt, pass mal auf, Papa, ich muss die Welt sehen, gib mir mal bitte jetzt schon mal mein Erbe, ist mir egal, ob du tot bist oder nicht, aber gib schon mal her, ich will die Welt sehen. Ich muss jetzt hier irgendwie weg, es muss was passieren. Und der jüngere Sohn zieht aus mit seinem Hab und Gut da hinten zusammengepackt und er gibt es alles aus. Für alles Mögliche, für Alkohol, für Frauen, für, weiß ich nicht, einfach Party, Freunde, wie auch immer. Und irgendwann ist das Geld weg und es kommt eine große Hungersnot über das Land und er weiß gar nicht mehr, wo soll ich jetzt irgendwie mein nächstes Essen tatsächlich herbekommen. Und er geht zu einem Menschen, also einem Bauern und sagt, kann ich bei dir arbeiten? Und er sagt, ja, du kannst da vorne die Schweine hüten. Und dann sitzt er bei den Schweinen und überlegt sich, dass es vielleicht doch schlau wäre, nach Hause zu gehen. Und dann macht er sich auf den Weg zurück zum Vater. Und der Vater nimmt ihn auf, veranstaltet ein Fest, freut sich, läuft ihm entgegen und heißt ihm willkommen. Der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist, steht draußen auf dem Feld, ist völlig genervt, warum jetzt schon wieder so ein Aufsehen gemacht wird um den kleinen Sohn. Und er war doch immer da und war doch treu und hat zum Vater gehalten quasi. Aber der Vater kommt auch ihm entgegen, kommt zu ihm raus aufs Feld und lädt ihn ein, mitzufeiern mit dem jüngeren Sohn. Soweit die Geschichte in der Kurzfassung. Und vielleicht hat der eine oder andere es gerade rausgehört, beziehungsweise kennt mich gut genug, dass er weiß, naja, immer wenn ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mich mit dem älteren Sohn identifiziert. Vielleicht, weil ich das ältere Kind meiner Eltern bin, ich habe einen jüngeren Bruder und naja, dann war das irgendwie ja, ist man ja so in seiner Rolle drin. Und so habe ich die Geschichte immer wieder gehört, bis an einem Abend, an dem wir mit unseren Jugendlichen in der CGM, in einer anderen Gemeinde aus Mülheim, die uns tatsächlich gegründet hat, also eigentlich total cool, mit den Jugendlichen war ich da unterwegs und die haben also eine Wohnwoche gehabt, wir haben da übernachtet und an jedem Abend gab es einen geistlichen Impuls und zwar immer zu einer Person aus der Geschichte, also zum jüngeren Sohn, zum älteren Sohn und zum Vater. Nun, da saß ich da und musste mich also mit diesem jüngeren Sohn auseinandersetzen, den ich ja eigentlich jetzt nicht so sympathisch fand. Aber gut. Und diese Situation, die mich an diesem Abend so getroffen hat, war genau die Situation des Sohnes, wie er bei den Schweinen sitzt. Und solchen Hunger hat, dass ihm sämtliche ethischen, moralischen, gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen Vorschriften egal sind und er sagt, boah, so ein bisschen Schweinefutter. Es wäre so lecker. Und ich habe gedacht, ja. Aber selbst das wird ihm nicht erlaubt. Denn er wollte sein, also er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen und niemand gab ihm. Schweinefutter halt. Das ist der inoffizielle Titel dieser Predigt, klingt aber auf der ersten Folie irgendwie bescheuert. Deshalb jetzt erst. Als ich diesen Vers so hörte, an dem Abend mit den Jugendlichen, da veränderte sich etwas in meinem Herzen, weil ich konnte diesen Menschen so gut verstehen. Er hatte doch einfach nur Hunger. Und ihm war das alles egal. Und er hätte, also ganz ehrlich, ich hätte so ein bisschen was genommen. Einfach nur, wenn keiner guckt. Und so ist es ja letztendlich auch. Er brauchte jetzt eine Überlebensstrategie, die hilft. Das kenne ich so gut aus meinem Leben, solche Strategien. Ein paar davon habe ich gerade beispielhaft mit euch geteilt. Was ist dein Schweinefutter? Welche Mechanismen hast du vielleicht über Jahre hinweg entwickelt und kultiviert, weil sie in diesem Moment funktionieren? Aber eigentlich, wenn die Leute das wüssten, wäre das eher peinlich. Denn diese Strategien, das weißt du selber, sie sind nicht gut. Sie sind nicht gut für dich. Sie sind nicht gut für dein Umfeld. Und naja, was Gott darüber denkt, Wer weiß. Aber, und das ist ja das Fatale, sie helfen. Schweinefutter macht halt satt. Zumindest für den Moment. Und ich habe mich für den Sohn so sehr gewünscht in der Geschichte, warum gibt ihm denn keiner ein bisschen was? Und ich frage mich, in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, warum erzählt Jesus die Geschichte nicht so, dass der was isst? Hätte er ja machen können, ist ja die Geschichte von Jesus, kann er ja entscheiden. Aber vielleicht, weil Jesus weiß, dass Schweinefutter eben nicht die Lösung ist. Sondern die Lösung ist eigentlich nur die Entscheidung zu sagen, ich will das nicht mehr. Nie wieder Schweinefutter. Das war so das, was mir an dem Abend wichtig war. Ich wollte so gerne zu Jesus sagen, Jesus, wirklich, ich will das nicht mehr. Nie wieder Schweinefutter. Und das geht nur, indem man aufsteht. Der Sohn in der Geschichte trifft genau diese Entscheidung. Er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Eine Entscheidung aus Verzweiflung vielleicht, aber auch eine Entscheidung, die die Konsequenzen abwägt. Denn ein Vers davor lesen wir, als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Das ist ein ganz rationales Abschätzen von, also ich kann jetzt hier bei den Schweinen bleiben oder ich nehme das Risiko auf mich, zurück zum Vater zu gehen, vielleicht auch, ich weiß nicht, wie weit es war, aber da muss man ja schon auch nochmal eine Strecke zurücklegen, bis man dann da ist und wer weiß, was mich da erwartet. Spannende Formulierung auch hier, als er zu sich selbst kam. Mir geht es auch manchmal so, dann sitze ich da, dann reagiere ich einfach aus einer inneren oder äußeren Not heraus und frage mich, wie konnte das eigentlich wieder passieren? Und ja, wenn man die Geschichte so liest und sich so anhört, dann ist das relativ klar in der Geschichte, denn sich das Erbe auszahlen lassen, dem Vater sagen, also irgendwie sich mit dem stressen, ist schon mal schwierig, dann in Saus und Braus leben, nicht vorsorgen, auf die falschen Freunde setzen, dann noch von außen irgendwie eine Hungersnot dazu, naja, eigentlich nicht so überraschend. Aber für die Person, die da so drin ist, ist es überraschend. Und da brauchen wir diesen Moment des Aufwachens zu sagen, ja, wie bin ich eigentlich hier nochmal gelandet? Und was dann hilft, ist sich zu erinnern, wenn man es denn weiß, wie es im Haus des Vaters war und eine mutige Entscheidung zu treffen, nämlich aufzustehen und loszugehen. Also, wenn ich der Sohn gewesen wäre, ich hätte noch so ein bisschen Schweinefutter mitgenommen, so nach dem Motto, weiß man nicht, wenn man noch bewegt. Aber was der Sohn hier macht, ist, er setzt alles darauf, dass er beim Vater wieder aufgenommen wird, weil es seine einzige Chance vielleicht ist, aber weil es die sinnvolle Chance ist. Und er belegt sich dann so, naja, wenn ich jetzt zum Vater komme, was passiert dann? Was sage ich dem dann? Und er wird ihm sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und ich glaube, dass an der Stelle etwas ganz Schlimmes eigentlich passiert. Denn der Sohn merkt, das, was ich falsch gemacht hat, ist so sehr falsch und so schlimm, dass es mich in meiner Identität verändert. Nicht ich habe etwas falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Ich bin nicht mehr dein Sohn, weil ich etwas falsch gemacht habe. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt an der Stelle. Denn die Bibel sagt, Schuld und Scham sind ein Unterschied. Das ist dieses, der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich kann das nicht mehr. Aber da geht was durcheinander. Schuld ist ja, ich habe etwas falsch gemacht und gehe zum Vater und sage, es tut mir leid. Und da ist die Bibel sehr klar, unser Verhalten, das funktioniert nicht. Wir haben alle irgendwo, irgendwann mal was falsch gemacht und sind an der Herrlichkeit Gottes vorbei. Aber unsere Identität, das, was uns ausmacht, wozu wir geschaffen worden sind, da sagt die Bibel etwas anderes. Die sagt, wir sind wunderbar und wertvoll gemacht. Das heißt, was du tust, definiert nicht, wer du bist. Wer du bist, definiert dein Schöpfer, dein Gott, dein Vater im Himmel. Jesus, der für diese Identität, die du haben darfst, gestorben ist. Wenn es also Scham ist, die uns davon abhält, zu Gott zu gehen, dann brauchen wir Befreiung. Wenn es Schuld ist, dann brauchen wir Vergebung. Das Gute ist, Jesus kann beides. Schon mal hilfreich. Und eigentlich könnte man da nochmal eine ganze Predigt zu halten, aber so sehr spannend, dass das in dieser Geschichte tatsächlich so vorkommt. Und es ist auch die Reihenfolge, in der der Vater mit diesem Sohn umgeht. Das Erste, was er macht, ist, er lässt ein Gewand holen, er lässt Sandalen holen und er steckt ihm einen Ring an und sagt, du bist mein Sohn, du warst tot und jetzt lebst du wieder. Und dann gibt es was zu essen. Und dann geht es um die Not und dann geht es um das zu füllen. Aber erstmal wird Identität geklärt. Es gibt ein Festessen mit allem, was dazugehört. Genug, damit alle satt werden. Das heißt, wie kommen wir nun raus aus dieser Hungerfalle? Wie kommen wir raus aus den Momenten, wo wir merken, ich bin so unfassbar begrenzt und ich bin meiner Gier, meiner Wut so ausgeliefert und meinem Schmerz vielleicht. Und der erste Schritt ist Entscheidung treffen. Entscheidung, ich will kein Schweinefutter mehr. Ein mutiger Satz. Ein sehr mutiger Satz. Dieser Satz bedeutet nämlich Vertrauen. Vertrauen und Glauben, dass Gott mich versorgt. Und das ist vielleicht ein Vertrauen, was viel größer ist als all das, was du bisher geglaubt oder vertraut hast. Zumindest ist das für mich so. Aber was ist die Alternative? Bei den Schweinen sitzen bleiben? Und ich, die diese Geschichte kenne und oft gehört habe, denke, na, eigentlich ist es ja keine Alternative. Aber wenn wir ehrlich sind, doch, das ist eine Alternative. Du kannst bei den Schweinen sitzen bleiben. Der Vater läuft nicht los und holt den Sohn da raus. Du entscheidest, ob du da sitzen bleibst oder nicht. Und du entscheidest, ob du die Kraft hast, diesen Weg, diese ersten Schritte zu gehen. Das wird in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich sein. Wir können nicht quasi unser gesamtes Lebenskonzept irgendwie auf einmal regeln. Also in der Regel nicht, meistens nicht. Soll Ausnahmen geben. Aber normalerweise ist es so, wir machen einen Schritt vor den anderen. Und das ist das. Ich treffe eine Entscheidung in einem Bereich meines Lebens und dann gilt es, diese Entscheidung auch immer wieder festzumachen. Immer wieder einen Schritt vor den anderen zu setzen, bis ich denn da bin. Und ich muss aufstehen aus meinem Selbstmitleid. Wie bin ich denn nur hier gelandet bei den Schweinen? Ich armes Ding, konnte ja auch keiner ahnen, dass irgendwie eine Hungersnot kommt. Aber das muss ich ablegen, das muss ich da zurücklassen. Ich kann aufstehen aus meiner Hoffnungslosigkeit, die mir irgendwie sagt, es war schon immer so und warum sollte sich jetzt ausgerechnet etwas ändern? Ich muss aufstehen oder ich kann aufstehen aus meinem Zweifel, vielleicht bin ich zu schwach, um diese Mechanismen abzulegen. Aber ich kann aufstehen von diesem Schweinefutter und ich kann diese Entscheidung treffen und einen Fuß vor den anderen setzen. Und dann halte ich Gott meine Schwäche hin, meinen Hunger und meine Bedürfnisse. Manchmal ist es wichtig zu verstehen, was brauche ich da eigentlich? Warum ist es ausgerechnet dieses Schweinefutter, was mich immer wieder antriggert, was mich immer wieder einholt, was mich immer wieder so reagieren lässt? Was genau brauche ich da eigentlich? Brauche ich da geschützt sein mit meinen Grenzen und kann ich vielleicht vorher nett den Leuten sagen, dass mir das jetzt ein bisschen zu viel ist und dass wir uns vielleicht morgen oder nächste Woche treffen können? Da muss ich aber mein Bedürfnis nach, wie viel Ruhe brauche ich eigentlich für mich, anerkennen und muss damit umgehen lernen. Manchmal müssen wir das nicht verstehen. Manchmal können wir es auch nicht verstehen, warum sich der ein oder andere Mechanismus in unserem Leben entwickelt hat. Dann ist es einfach so und wir können es Gott hinhalten. Aber diese Fragen zu klären, das lohnt sich. Und oft ist es so, dass es nicht eine Sache ist, die diesen Mechanismus ersetzt. Denn nichts ist so gut wie das Schweinefutter, weil das hat ja funktioniert. Das habe ich ja auch gelernt über Jahre hinweg. Und dann brauche ich vielleicht 2, 3, 4, 5 Sachen, die ich stattdessen tue und die ich stattdessen einfach anwenden kann. Und dann, zu Hause schmeckt es am besten. Vorsorgen. Wenn ich schon hungrig in meine Woche gehe, das ist anstrengend. Wenn ich aber weiß, was mir gut tut und regelmäßig dafür sorge, dass ich das habe, dann wird die Gefahr, dass ich so wahnsinnigen Hunger bekomme, nicht so groß sein. Das heißt, ich muss überlegen, was tut mir gut. Letztens bin ich zu folgender weisen, bahnbrechenden Erkenntnis gelangt. Achtung! Menschen, die mir gut tun, tun mir gut. Abgefahren, oder? Unglaublich. Das ist ein Abendessen mit Freundinnen, mit Lachen und Freude und Spaß. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, einfach Spaß haben, nicht so viel nachdenken, einfach reden. Das ist für mich ein Tag mit Corinna am See. Das ist ein Spaziergang mit Conny und Smilla. Großartig. Das ist eine WhatsApp von Christina, die mich total glücklich macht und mir einfach gut tut. Gemeinde tut mir gut. Gemeinsam Gottes Reich bauen motiviert mich unfassbar. Es ist so ein Privileg, mit euch gemeinsam hier einen Ort zu schaffen, wo wir zu Hause sind. Wo wir gemeinsam zu Hause sind, finde ich großartig. Ein Ranger Camp tut mir gut. Na gut, also nicht jetzt, was das Schlafdefizit angeht, aber es ist so schön, draußen zu sein, mit den Kindern zusammen zu sein. Kindergottesdienst tut mir gut. Aus den Mündern von Kindern zu hören, was sie über Gott denken. Da auf Augenhöhe irgendwie zusammen auf Entdeckungsreise zu gehen, großartig. Eine Anbetungszeit mit Lobpreis tut mir gut. Ein vertrautes Gespräch tut mir gut. Im Garten sitzen und den Kindern auf dem Trampolin zuschauen, großartig. Im Kernteam von Bruch zu sitzen und zu merken, oh, da kommen Ideen, da passiert was, das tut mir gut. Deshalb mache ich das. Abendmahl feiern tut mir gut. Taufe feiern tut mir gut. Mich von Gott ansprechen lassen, den nächsten Schritt im Glauben tun, das tut mir gut, das hilft mir, das stillt meinen Hunger. Nicht erst, wenn die Not ganz groß ist, sondern immer. Gottes Wort tut mir gut. Ein einzelner Vers, der mich ermutigt. Eine Geschichte wie die Geschichte vom Sohn, die mein Herz berührt. Jesu Ansprache, der zu mir Tochter sagt. Gottes Wahrheit, die mein Denken erneuert, das Vaterunser zu sprechen und zu beten, auch mal nicht nur im Gottesdienst, sondern so für mich. Das sind Dinge, die mir gut tun. Und ich hoffe, dass Gemeinde dir auch irgendwie gut tut und Menschen dir irgendwie gut tun, aber vielleicht auch noch anderen Sachen. Ah, eine Sache habe ich vergessen, ganz wichtig. Stille tut mir gut. Großartig, ein Traum. Was soll das denn jetzt? Und dann als vierten Schritt gilt es, in diese Identität als Tochter Gottes hineinzuwachsen, zu ergreifen, dass wenn, selbst wenn ich ab und zu mal wieder denke, oh, jetzt Schweinefutter oder es sogar passiert, dass ich was davon esse, ich merke, darauf kommt es letztendlich nicht an. Das ist nicht das, was mich, was meine Identität bestimmt, sondern meine Identität liegt in Christus. Und es hängt nicht an meinem Erfolg, es hängt nicht an meiner Selbstbeherrschung, nicht an meinen Taten, sondern allein an dem, was Jesus für mich getan hat. Was heißt das für uns als Credo-Kirche, als Campus Saan und Campus Bruch? In diesem Prozess, in dem wir lernen, für uns zu sorgen, und zwar gut, spielt Gemeinde, glaube ich, eine wichtige Rolle. Denn in diesem Raum geht es nicht nur um meine Bedürfnisse und meine Bedürftigkeit und um meinen Hunger, sondern auch den Hunger meiner Geschwister, der links und rechts neben mir in meiner Reihe sitzt. Und um den Hunger und die Bedürfnisse der Menschen, die noch gar nicht in diesem Raum sitzen, aber von denen wir hoffen und wünschen, dass sie diesen Ort beim Vater kennenlernen, dass sie wissen, da kann ich hingehen, da kann ich hin zurückgehen. Als Teenie und auch als junger Christ sah mein Leben tendenziell eher so aus, geistlich, so Vogelbaby-mäßig. Ne? Großer Mund, Hauptsache aufsperren, und ich war mir sicher, es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein an Anerkennung, es wird nie genug sein an Liebe, es wird nie genug sein. Und das liegt nicht daran, dass ich nichts bekommen habe, ich habe viel bekommen. Aber ich hatte für mich das Gefühl, es wird nicht reichen. Und manchmal frage ich mich, ob so ein Vogelbaby das auch denkt, also falls ein Vogelbaby denkt. Und vielleicht denkt auch die Vogelmama das manchmal. Da kann ich reinstecken, so viele Würmer, wie ich will. Das wird, der Schnabel geht immer wieder auf. Aber irgendwoher weiß die Vogelmama, dass das Baby irgendwann fliegen wird. Und irgendwann selber Würmer suchen kann. Und dann muss sie da nicht mehr hinfliegen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gemeinde das sein kann. Für mich und für andere. Dass wir merken, okay, wenn es mir gerade gut geht, wenn ich es gerade schaffe, mich gut zu versorgen, dann bringe ich ein Würmchen mehr mit. Für den rechts und links neben mir. Und das tut nicht nur einer, sondern das tun alle. Also die Vogelmama und der Vogelpapa. Und das erlebe ich in der CGS auch schon an ganz vielen Orten. Ich erlebe hier Menschen, die andere Menschen im Blick haben, die sie begrüßen, für sie da sind. Die durch den Raum gucken nach dem Gottesdienst. Wer braucht eine Begrüßung? Wer braucht ein gutes Wort? Ein interessiertes Zuhören? Ein Gebet? Ich erlebe Musiker, die sehr viel Zeit und Kraft und Energie hier reinbringen, nicht nur um gute Musik zu machen, sondern um eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Und dazu gehören nicht nur die Musiker hier vorne, sondern dazu gehört jeder Einzelne in der Reihe auch, der aufsteht und sich das einfach lebt. Die Anbetung, die ich hier in diesem Raum um mich herum erlebe, die fasziniert mich und die macht mir Spaß und die macht mir Lust auf mehr und die zeigt mir etwas von diesem Haus des Vaters, wo ich doch so gerne hin will. Und ich erlebe Pastoren und Ehrenamtliche, die ihr Herzblut geben, damit Reich Gottes hier wächst und Menschen satt werden. Und ich erlebe, dass Menschen sich einbringen an ihrem Ort mit ihren Begabungen, um für andere da zu sein. Und das alles soll nun weiter wachsen, weil da gehört jeder Einzelne dazu. Und zwar hier in Saam und das wollen wir in Broich. Wir wollen in Broich eine Gemeinde gründen, weil wir erleben, wie gut es ist, in Gemeinde zu sein. Weil wir erleben, wie gut es ist, sonntags hierher zu kommen und füreinander da zu sein. Und mich dann immer wieder von Gott versorgen lassen, damit ich andere versorgen kann. Das wünsche ich mir für die Credo-Kirche. Ich wünsche mir Gottes Vision, dass Menschen in Saan und Broich Liebe, Annahme und Heilung erleben. Und nicht nur in Saan und Broich, sondern auch an vielen anderen Standorten. Damit weniger Menschen verhungern oder ihren Hunger auf Kosten anderer oder sich selbst stillen, sondern dass mehr Menschen satt werden. Denn hungrige Menschen hungern andere aus und leben auf ihre Kosten. Versorgte Menschen können andere nähren. Und das wünsche ich mir. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und sagst, ja, ich möchte da nochmal so eine Entscheidung treffen, kein Schweinefutter mehr, sondern Jesus, das Brot des Lebens, dann haben wir da hinten eine Station aufgebaut, wo du hingehen kannst, gleich in der Lobpreiszeit, und sagen kannst, das möchte ich festmachen. Dann gibt es ein bisschen was zu essen, total gut, einfach als symbolischer Moment zu sagen, Jesus, ich möchte mich wieder von dir versorgen lassen. Oder du kannst sagen, ich möchte andere versorgen. Und dann sind da Leute für dich da, die für dich beten wollen und dich dafür segnen wollen, andere Menschen zu versorgen und andere Menschen zu nähren. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass bei dir ein Ort ist, an dem ich satt werden kann. Bei dir ein Ort ist, wo ich mit meinen Schwächen und meinen Begrenztheiten, mit meinen Mechanismen und dem, was ich denke, was mir so zusteht, gut aufgehoben bin. Ein Ort, an dem du mir begegnest und mich versorgst, dass ich andere versorgen kann. Jesus, ich bete, dass du das jetzt tust in diesem Raum, dass du durch die Reihen gehst und uns das schenkst, dass wir deine Versorgung, deine Berührung, deine Nähe erleben dürfen und in deinen Thronsaal, in deine Gegenwart kommen dürfen. Amen.